Herzlich willkommen bei Happy Working Mom, dein Podcast rund um Kind, Karriere und die Frage, wie schaffe ich das alles, ohne mich selbst zu verlieren? Ich bin Selina Furter, Coachin für ambitionierte Working Moms, langjährige Personalleiterin und Mama einer wunderbaren Tochter. Hier bekommst du jede Woche Klartext, Coaching-Tools und echte Geschichten von starken Frauen, die dir zeigen, du bist nicht allein auf diesem Weg. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich wirklich bewegt. Dein Weg als berufstätige Mama ist einzigartig und genau so darf er sich auch anfühlen. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Working Mom. Und heute geht es um ein Thema, was ganz viele Karrieren, vor allem von Frauen, beeinflusst, zumindest direkt und dann indirekt auch die Karrieren von Männern. Und ich bin da auf ganz interessante Studien in Zahlen gestoßen und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Es soll nämlich um die unsichtbare Arbeit im Berufskontext gehen. Genau, und das fand ich mal total spannend, mir mal das anzuschauen. Und vielleicht kennst du das auch, wenn der Tag so voll ist und du bist dann total platt, kommst erschöpft nach Hause oder bist zu Hause und wenn dann jemand abends fragt, was du eigentlich gemacht hast, fällt dir irgendwie nichts Konkretes ein, weil du das Gefühl hast, irgendwie, ich habe gar kein Projekt irgendwie abgeschlossen oder ich hatte auch keine Präsentation fertig oder sowas. Und trotzdem bist du völlig leer. Und du weißt aber, dass du den ganzen Tag gerödelt hast. Und das ist ja, da passt das Gefühl sozusagen nicht mit dem überein, was an Häkchen auf deiner To-Do-Liste stattfindet. Und das ist ein Zeichen dafür, dass du ganz viel unsichtbare Arbeit geleistet hast den ganzen Tag. Und genau darüber reden wir heute. Wir reden also sowieso ja viel über Mental Load, auch in diesem Podcast. Und du weißt ja, ich habe auch diesen Mental Load-Test entwickelt, den du dir gerne kostenlos runterladen kannst, mal machen kannst und mal gucken kannst, wie es bei dir ausschaut mit dem ganzen Thema Mental Load. Genau, aber meistens reden wir über den Mental Load zu Hause. Also über die endlose Liste, das Vorausdenken, das Koordinieren. Und was ist eigentlich, wenn wir den Laptop aufklappen oder ins Büro gehen? Hört es dann auf? Nee, tut es nicht. Das ist schon mal gespoilert. Es verlagert sich nur. Und deswegen gibt es heute eine Podcast-Folge genau dazu, was unsichtbare Arbeit im Job wirklich bedeutet, mit Zahlen, die ich schon auch sehr erschreckend immer noch finde, obwohl ich mich schon sehr, sehr lange damit beschäftige, warum das gerade besonders uns berufstätige Mütter trifft, beziehungsweise Frauen im Allgemeinen, was dich das wirklich kostet, karrieretechnisch, emotional, energetisch. Und ich bringe dir auch nochmal 3 Gesprächseinstiege mit, die du nutzen kannst, um das im Jobkontext auch zu adressieren, anzusprechen und darauf aufmerksam zu machen. Also, lass uns mal starten. Was, glaube ich, Fakt ist, ist, dass unsichtbare Arbeit überall existiert, überall da, wo Verantwortung verteilt wird. Also nicht nur in der Küche, nicht nur im Familienkalender oder wo auch immer, sondern eben auch im Meetingraum, im Teamchat, in jedem Projekt, das du koordinierst, ohne dass es jemand misst. Überall, wo wir als Menschen zusammenkommen, wo wir gemeinsam etwas gestalten, tritt eben auch das Thema unsichtbare Arbeit, aka Mental Load, auf. Und was zählt denn jetzt zu Mental Load im beruflichen Kontext? Also zum Beispiel, du antizipierst, was der Chef, die Chefin in der Besprechung fragen wird, noch bevor die Besprechung überhaupt beginnt. Oder du bist das informelle Bindeglied, bei dem alles landet, wenn etwas nicht stimmt. Also es gibt ja auch im beruflichen Kontext häufig so Personen, die so wie so Vertrauenspersonen sind, ne? Wo jeder hingeht, sich ausheult, seine Probleme ablädt. Das klingt jetzt so negativ, aber diese Personen sind natürlich ganz, ganz tolle Personen, die einen unfassbar wichtigen Anteil daran haben, wie das Team funktioniert, aber trotzdem findet da aus meiner Sicht manchmal auch einfach so ein Missbrauch statt und das geht eben nur in eine Richtung. Genau, was zählt noch dazu, wenn du zum Beispiel den Teamausflug koordinierst und planst oder Abschiedsgeschenke oder das Onboarding einer neuen Kollegin. Also alles, was über diesen fachlichen Teil sozusagen hinausgeht, was im Prinzip nicht in deiner Stellenbeschreibung steht. Also wenn du koordinierst, moderierst, Spannungen glättest, ohne dass du offiziell zuständig bist. Oder wenn du Meetings vorbereitest, die andere nur besuchen. Also wenn du jetzt nicht explizit dafür angestellt bist, Meetings vorzubereiten, sondern das aus deiner Rolle heraus zusätzlich machst, dann zählt das eben auch dazu. Oder weil, wenn du zum Beispiel auch so höfliche Erinnerungen schickst, weil deine Mails sonst nicht beantwortet werden. Auch das kenne ich nur zu gut, dieses ständige Follow-up machen, das sich hinzieht wie so ein zäher Kaugummi, das ist auf deiner Liste und du wirst es nicht los und du wirst es nicht los, weil die Person oder die Personen einfach nicht antworten. Ah, voll nervig. Und das Ganze nennt die Forschung Non-Promotable Task. Und da sind wir auch schon beim Kern. Denn das sind die Aufgaben, die die Organisation braucht, aber die einzelnen Personen nicht voranbringen, also in ihrer Karriere. Und da gibt es auch ein Buch, wo das beschrieben wird, das heißt The No Club, und da ist die größte akademische Studie dazu drin. Und das Ergebnis ist, dieses Muster existiert in jedem Beruf und auf jeder Hierarchieebene. Und wie gesagt, ich kenne das aus meinem beruflichen Alltag auch nur zu gut. Es gibt in jedem Team mindestens immer eine Person, die sich um diese ganzen sozialen Belange kümmert, ohne dass sie explizit dafür zuständig ist. Ich bin ja 15 Jahre Personalleiterin gewesen und es war ganz häufig so, dass so diese sozialen Aufgaben in meinem Team gelandet sind. Und das war häufig auch so, weil HR oder die Personalabteilung sehr weiblich konnotiert ist. Ne? Viele in den Personalabteilungen arbeiten einfach viele Frauen und dementsprechend wurden solche Aufgaben auch gerne an diese Abteilung ja einfach abgegeben und gesagt, ja, wenn jemand Geburtstag hat oder wenn es um einen Teamausflug geht oder sowas, dann seid ihr zuständig. Und ich kenne das eben sehr, sehr stark und ich habe das am Anfang auch überhaupt nicht hinterfragt, dachte, ja genau, wir sind ja hier die Personalabteilung, wir kümmern uns ums Personal und wenn es ums Personal kümmern geht, dann gehört ja das auch mit dazu. Und sicherlich gehören solche Anlässe, solche teamverbindenden Maßnahmen und sowas auch zum Arbeitsalltag dazu, aber es darf einfach nicht sein, dass das eine Kernaufgabe ist, für die jemand zuständig ist, weil das eben so eine soziale Aufgabe ist, die ja eher im weiblichen Bereich dann angesiedelt wird. Und ich finde das nicht okay. Oder ich kenne eben auch Personalabteilungen, die immer zum Beispiel für die Sauberkeit im Büro zuständig sind. Und das gehört nicht zum Aufgabenbereich einer Personalabteilung dazu, andere daran zu erinnern, irgendwie ihre Kaffeetasse wegzuräumen oder die Spülmaschine auszuräumen ständig, weil es niemand anderes macht. Also so manifestieren sich dann halt auch so eine Tätigkeitsmuster und irgendwann ist es dann ganz klar, ja, das macht ja die Personalabteilung hier, also ich bring den Müll jetzt hier nicht runter und so weiter. Ne? Genau, also ich habe in meiner 15-jährigen HR-Erfahrung ganz viel gesehen, dass diese Muster Frauen zurückhält. Also Frauen, die für Beförderungen übergangen wurden, weil sie zu wenig leisten oder nicht gut genug waren, sondern weil sie ganz viel Arbeit gemacht haben, die nicht sichtbar war. Oder Leistungsträgerinnen, die nach und nach richtig ausgebrannt sind, weil ihre Kollegen mit sichtbaren Projekten auffielen und sie die ganze Zeit eben diese anderen Aufgaben gemacht haben, die nicht gesehen wurden. Und das ist kein Einzelfall, das ist einfach ein strukturelles Muster. Und unter diesem Muster leiden vornehmlich Frauen. Frauen, die eben sehr viel Arbeit machen, was man nicht zu einem Unternehmenserfolg zuordnen kann, zu keinem Projekt, zu keiner Umsatzzahl, zu keiner erhöhten Kundenzahl. Und das wird eben häufig nicht gesehen. Und wird in Teammeetings nicht erwähnt, weil es eben nur in Anführungsstrichen die Hintergrundarbeit ist oder dass Kollegen dann häufig auch sich fragen, was macht die eigentlich den ganzen Tag? Vielleicht kennst du auch diese Frage, wenn man eben nur mit so Kleinigkeiten die ganze Zeit beschäftigt ist, die dafür sorgen, dass andere sich wohlfühlen, dann erscheint das ja nirgendwo und dann fragen sich Kollegen vielleicht mal, was macht die den ganzen Tag, wieso ist die immer so beschäftigt? Und deswegen kann es auch manchmal passieren, dass immer mehr Aufgaben auch auf deinem Tisch landen, bis eben auch das zu einer absoluten Überforderung kommt, weil du diese Aufgaben, die unsichtbar sind, ja noch on top machst zu deinen normalen Aufgaben, die in deiner Stellenbeschreibung stehen, sozusagen, für die du bezahlt wirst. Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, dass es ein Muster gibt dahingehend, dass Unsichtbarkeit oft mit Verfügbarkeit verwechselt wird, weil es sieht ja niemand, was du sonst noch tust. Und weißt du, mich wühlt daran einfach so viel auf. Ich finde es wirklich ein absolutes Thema, über das man sich aufregen könnte. Also diese Frauen sind ja nicht passiv und sie sind auch nicht still, weil sie irgendwie kein Rückgrat haben oder sowas. Sie sind still, weil niemand ihnen gezeigt hat, wie man das auch ausspricht. Und genau dafür bin ich heute da. Das machen wir heute auch noch in dieser Podcast-Folge. Als erstes möchte ich dir aber noch ein paar Zahlen mitgeben. Nicht, damit du noch wütender wirst, als ich es vielleicht jetzt gerade schon bin, sondern damit du einfach weißt, das ist eben kein Problem in deinem Kopf. Das ist wirklich messbar, das ist real. Und vielleicht fühlst du dich ja jetzt gerade durch das, was ich schon erzählt habe, so ein bisschen wiedererkannt. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, ja, das bin ich. Ich bin diejenige, die hier immer irgendwie dafür sorgt, dass die Spülmaschine ausgeräumt ist oder die sich dafür engagiert, irgendwie den Kolleginnen ein gutes soziales Leben im Büro zu erschaffen oder die eben so ganz viele Dinge tut, zum Beispiel Meetings vorbereiten und dafür einfach nicht gewertschätzt wird. Und deswegen möchte ich dir auch noch mal ein paar Zahlen mitbringen, damit du einfach auch siehst, du bist da nicht allein und das passiert in ganz, ganz vielen Büros oder in ganz, ganz vielen Arbeitsstätten, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht nur das Büro, sondern es kann auch ganz anders gelagert sein. Und mit Zahlen, finde ich, kann man immer noch mal ganz gut belegen, was da wirklich dahinter steckt. Also einmal so ein paar Zahlen zum Thema Non-Promotable Task. Also Frauen leisten pro Jahr 200 Stunden mehr Arbeit an nicht karriererelevante Arbeit als ihre männlichen Kollegen. Also 200 Stunden pro Jahr mehr nicht karriererelevante Arbeit. Das sind fast 5 Wochen Vollzeit im Jahr und das jetzt jedes Jahr. Also wenn du dir das so überlegst, jedes Jahr irgendwie 5 Wochen mehr Urlaub, wäre auch nicht schlecht, oder? Also das oder 5 Wochen in ein bestimmtes Projekt nochmal gesteckt extra, was sich irgendwie für eine Beförderung qualifiziert. Also man kann ja mit den 5 Wochen, kann man ja alles Mögliche machen, ne? Ob man jetzt so sagt, okay, mehr Zeit für sich selbst oder eben mehr Input in die eigene Karriere, da ist ja, ein Riesenspielraum, weil 5 Wochen sind viel Zeit. Oder was ich auch gelesen habe, 44% von Frauen werden häufiger gebeten, nicht karriererelevante Aufgaben zu übernehmen. Und das ist unabhängig davon, ob die anfragende Person ein Mann oder eine Frau ist, auch interessant, oder? Also Frauen werden tendenziell viel, viel häufiger darum gebeten, diese Aufgaben zu übernehmen. Und durch unsere Sozialisierung ist es eigentlich total wurscht, ob das ein Mann ist, der darum bittet oder eine Frau, weil das irgendwie klar ist, dass das Frauen machen. Ah! Regt mich auf. Und 76% der Frauen sagen dann ja. Bei Männern sind es tatsächlich nur 51%. Und wenn Männer Nein sagen, hat das auch kaum Konsequenzen. Und bei Frauen schon. Also weil Frauen eben in dieser Rolle gesehen werden. Also hier nochmal der Vergleich. Also Frauen werden viel, viel häufiger gefragt, Männer werden viel seltener angesprochen. Frauen sagen viel, viel häufiger ja, Männer sagen viel, viel weniger, ja. Und Frauen werden eben bestraft, wenn sie Nein sagen und Männer können ganz problemlos Nein sagen. Das hat keine Auswirkungen auf ihre Karriere oder ihr Ansehen oder was auch immer. Und Frauen werden eben für diese Arbeit nicht belohnt. Das ist ein Problem. Und wenn Männer solche Aufgaben übernehmen, dann werden sie dafür gelobt, wenn sie das tun. Also das ist so ein bisschen wie der Papa mit dem Kind auf dem Spielplatz, wo alle sagen, oh, das ist ja toller Papa, dass der mit seinem Kind auf den Spielplatz geht. Also das, was für Frauen sozusagen als ganz normal anerkannt wird und gesehen wird und erwartet wird, ist dann für Männer ein herausragender Skill. Genau, und deswegen verlieren Frauen eben Zeit für strategische Arbeit und Männer haben einfach mehr Kapazität für sichtbare Projekte. Ich meine, wenn man nochmal überlegt, 5 Wochen. Und es gibt eben diesen strukturellen Effekt, den ich dir auch nochmal ganz kurz darlegen möchte. Und zwar gibt es auch dazu Untersuchungen, dass weibliche Hochschulabsolventinnen schon im ersten Jobjahr mehr nicht karriererelevante Arbeit leisten als ihre männlichen Kollegen. Es gibt eine Studie aus Norwegen und das ist schon krass, weil Norwegen ist ja eins der gleichstellungsfortschrittlichsten Länder der Welt, aber auch da ist das so. Und wer in Jahr 1 mehr nicht promotable Jobs macht, wird in Jahr 2 seltener befördert und auch das ist kein Zufall und das ist auch Mechanik. Und auch da gibt es noch eine Studie von McKinsey. Auf 100 beförderte Männer kommen nur 87 beförderte Frauen und Frauen stellen heute immer noch nur 29% der C-Level-Position weltweit, also nur ein Drittel. Und das ist schon echt, echt bitter. Also hier nochmal so ein paar strukturelle Zahlen. Und was man eben neben den Zahlen auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Arbeit sehr, sehr anstrengend sein kann, emotional, mental, es frisst dir Kapazität und deswegen gibt es auch viele Frauen, die damit in einen Burnout rauschen und auch da gibt es Untersuchungen von McKinsey, dass eben 42% davon berichten, dass sie sich nahe einem Burnout fühlen, wohingegen das nur bei 35% der Männer ist. Und das liegt ja nicht daran, dass Frauen irgendwie sensibler sind. Es liegt einfach daran, dass sie nach Feierabend ja noch die zweite Schicht zu Hause übernehmen, nach diesem ganzen Tag voller unsichtbarer Arbeit im Büro und diesem ganzen Mental Load, der auch im Büro nicht Halt macht. Also das sind keine abstrakten Zahlen, das ist wirklich dein Leben in Stunden gemessen und die gute Nachricht ist aber auch, wenn wir das benennen können, können wir auch etwas dagegen tun. Und wir haben ja immer diese strukturelle Ungleichheit leider, aber wir haben natürlich trotzdem unseren individuellen Handlungsspielraum und es ist mir so wichtig, dir das auch nochmal mitzugeben. Und zwar ist es ja auch wichtig zu schauen, wer bist du mit deiner Identität, wenn du solche Dinge auch loslässt. Oder vielleicht hast du auch eine Freundin, bei der du das beobachtest, dann darfst du das gerne weitergeben oder diese Podcast-Folge gerne weiterleiten, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Frauen damit beschäftigt sind. Also, wenn dein Kopf dauerhaft mit dieser Koordination, mit diesem Mental Load gefüllt ist, verlierst du einfach den Kontakt zu dem, was du eigentlich willst. Du weißt es irgendwann gar nicht mehr, weil die Festplatte einfach voll ist. Und deine Ziele, deine Kreativität, dein Warum, das rückt dann in den Hintergrund. Und viele Frauen beschreiben das auch als so einen langsamen Verlust des Kontaktes zu sich selbst. Und ich habe ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass Frauen nach ihrer Elternzeit sich beruflich irgendwie unsicher fühlen. Und auch das trägt natürlich dazu bei, dass sie dann plötzlich eben vielleicht noch mehr zu solchen Aufgaben herangezogen werden, was eigentlich nichts mit ihrer Kernaufgabe zu tun hat. Also es hat auch ganz viel mit deiner Identität zu tun, dass du mehr Selbstzweifel hast, weil du wirst ja auch nicht dafür gewertschätzt, gelobt, promoted, dass du jetzt hier diejenige bist, die sich um das Geschenk für den Kollegen gekümmert hat zum Beispiel. Und wer immer ganz viel koordiniert und diesen Mental Load abarbeitet, hat keinen Kopf mehr für Strategie und Sichtbarkeit. Also das zeigt sich in den Daten, das zeigt sich im Gender Pay Gap, in diesem, was wir gerade besprochen haben, dass so wenig, viel weniger Frauen in diesen hochrangigen Führungspositionen sind. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Frauen irgendwie schlechter ausgebildet sind oder schlechtere Performance an den Tag legen, sondern weil wir unsere Energie woanders hinfließen lassen, weil das einfach Energie zieht ohne Ende, sich auch noch um diese Dinge zu kümmern. Und das ist so schade. Und auch dazu nochmal zu diesem Thema Burnout. Burnout kommt eben selten von so einem großen Projekt. Es kommt eben von diesen 1000 kleinen unsichtbaren Aufgaben, die sich auch über Jahre ja anhäufen. Und das ist auch Wie gesagt, überhaupt, es hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Es ist ein strukturelles Problem, aber du bist die Einzige, die entscheiden kann, ob du da weiter mitspielst sozusagen bei diesem Spiel, ob du weiter unsichtbar bleibst oder ob du anfängst eben sichtbar zu werden und vielleicht auch solche Aufgaben abzulehnen. Und deswegen habe ich dir heute noch ein paar Gesprächseinstiege mitgebracht, um solche Gespräche auch führen zu können, wenn du bemerkst, ach, ich bin immer diejenige, die gefragt wird, ach, ich bin immer diejenige, die diese Dinge tun soll, von der das erwartet wird oder sowas. Deswegen gebe ich dir jetzt mal so ein kleines Werkzeug, die du einfach mal nutzen kannst und mit ganz viel Klarheit eben auch adressieren darfst. Dafür habe ich dir mal so drei Szenarien mitgebracht, die aus meiner Erfahrung häufiger vorkommen. Und das erste ist das Thema Prioritäten klären. Und der Satz, den ich dir mitgebe, beziehungsweise die Frage lautet, um das zu priorisieren, was sollte ich zurückstellen? Also wann passt das? Zum Beispiel, wenn du gebeten wirst, noch etwas zu übernehmen und du bist bereits total voll, aber niemand sieht das und du würdest auch gerne Ja sagen, weißt aber, dass es dich überfordert. Und warum wirkt das? Es macht eben deine Auslastung sichtbar und es zwingt die andere Person, Prioritäten zu setzen. Also nicht nur du allein bist dann gefragt, sondern du gibst dann praktisch dem anderen, deinem Gegenüber, deiner Führungskraft, die Möglichkeit, mit dir gemeinsam darüber nachzudenken. Und du positionierst dich eben auch als jemand, der strategisch denkt und nicht als jemand, der sich beschwert. Deswegen stell diese Frage, warte ab, was kommt. Die Pause arbeitet dann auch für dich und versuch auch nicht irgendwie einzuspringen, dich zu rechtfertigen oder zu erklären, sondern lass das gerne mal so wirken. Die zweite Szene wäre, so ein Gesamtbild mal aufzuzeigen. Und der Satz, den ich dir mitgeben möchte, ist, hier ist alles, was ich gerade tue, inklusive der Koordinationsarbeit im Hintergrund. Und das passt zum Beispiel super gut im Einzelgespräch mit der Führungskraft oder im Teammeeting, wenn andere über ihre Projekte berichten und du dann eben auch deinen Anteil an der Arbeit im Team einmal darstellst oder auch bei der nächsten Projektübergabe oder Leistungsbeurteilung. Und das wirkt, weil andere annehmen, vielleicht du hast Kapazitäten, wenn sie deine unsichtbare Arbeit nicht sehen. Und dieser Satz, der ändert einfach das Bild und es eröffnet auch einen Dialog, was hat jetzt wirklich Priorität und macht eben dieses Gesamtbild auch komplett, sodass du auch mit dem, was du leistest, gesehen wird. Also mach es dir absolut zur Gewohnheit und berichte regelmäßig darüber, was du tust und zeige dieses Gesamtbild und damit schützt du dich auch vor einer systematischen Überlastung und kannst auch deiner Führungskraft die Chance geben, da auch zu intervenieren und da einzuschreiten, Dinge irgendwie anders zu bewerten, anders zu verteilen, weil häufig ist das eben einfach nicht bekannt, weil es ja eben auch unsichtbar ist. Und die dritte Szene ist so dieses Thema Verantwortlichkeiten klären. Also da wäre auch wieder eine Frage, die du mitnehmen könntest. Zum Beispiel, können wir kurz klären, wer wofür verantwortlich ist, bevor wir weitermachen? Und das passt ja super gut, wenn man irgendwie ein neues Projekt startet oder wenn Erwartungen unklar sind. Aber auch mitten im Projekt ist das noch möglich, weil ganz häufig zerfasert sich da irgendwas. Irgendwas wird unklar. Irgendwie verschiebt sich vielleicht auch manchmal das Ziel oder die Rahmenbedingung, irgendwas. Deswegen ist diese Frage eigentlich auch immer ganz gut, also in jeder Phase. Gut. Und dann die Frage dahinter ist ja, was ist das erwartete Ergebnis? Wie sieht fertig in Anführungsstrichen aus? Wer hat die Entscheidungsbefugnis? An wen gehe ich, wenn es irgendwie um das Thema Eskalation geht oder sowas? Und es wirkt super, weil damit unklare Verantwortlichkeiten einfach auf den Tisch kommen. Und wenn unklare Verantwortungen bestehen, bedeutet das im Zweifel, es landet eben auf deinem Tisch. Und das möchtest du ja vermeiden. Und diese Frage verhindert dann einfach, dass du wieder zur unsichtbaren Lückenfüllerin wirst. Und es macht dich auch sichtbar als Führungspersönlichkeit, denn letztlich, auch wenn du kein eigenes Team hast, führst du dich ja selber. Und das ist einfach auch total wichtig, das zu zeigen, dass du da drauf achtest, wie du deine Arbeit machst, wie du dich selber führst, mit welcher Verbindlichkeit du auch durch deinen Job gehst und so weiter. Und es ist nie zu spät, Klarheit einzufordern, auch wenn eben das Projekt oder was auch immer zum Beispiel schon läuft. Genau. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht irgendwie erschreckt mit all diesen Zahlen. Also, wir haben ja vorhin gesagt, dass 200 Stunden unsichtbare Arbeit häufig bei den Frauen auf dem Tisch landen. Und das ist einfach richtig, richtig viel. Deswegen ist das, was auf dem Spiel steht, auch wenn es vielleicht bei dir nicht 200 Stunden sind. Aber als ehemalige Personalleiterin gebe ich dir den dringenden Tipp: Schreibe deine Stunden auf. Und ja, werte sie aus, vielleicht auch sogar nach dem, was du getan hast. Also gerne da auch mal ein bisschen Buchführung machen über ein paar Wochen oder zumindest ein paar Tage, um mal zu sehen, wann arbeitest du sozusagen wirklich strategisch und fokussiert an einem Projekt und wann tust du Aufgaben, die eben gar nicht zu irgendeinem Projekt gehören, die nicht für deine Karriere wirklich relevant sind, die vielleicht nur dafür da sind, dass andere Menschen sich wohlfühlen oder dass eben der soziale Zusammenhalt gefördert wird, sind ja auch super wichtige Aufgaben, aber es das heißt noch lange nicht, dass sie bei einer Person landen sollten. Genau, dann hatte ich dir, Entschuldigung, drei Gesprächseinstiege mitgebracht. Also zum einen die Frage, um das zu priorisieren, was sollte ich zurückstellen? Also da einfach mal ganz klar zu sagen, ja, also ich habe hier meine Kapazität. Wenn ich jetzt etwas noch übernehmen soll, dann geht das über diese Kapazität. Also hilf mir dabei, Prioritäten zu setzen. Und das ist ja auch eine ganz klare Führungsaufgabe. Das zweite war, hier ist alles, was ich gerade tue, inklusive der Koordinationsarbeit, also dieses Gesamtbild mal aufzumachen und auch mal ganz transparent darüber zu sprechen. Auch da hilft diese Stundeninventur enorm, auch das für dich sichtbar zu machen, aber auch für andere. Und das Dritte war, können wir die Verantwortlichkeiten klären, bevor wir weitermachen? Auch hier nochmal wirklich eine starke Frage in den Raum zu geben und da auch dafür zu sorgen, dass jeder genau weiß, wer macht was wann. Und ja, das führt auf jeden Fall zu so viel mehr Klarheit und das ist immer wichtig, damit nicht unklare Verantwortlichkeiten irgendwie auf deinem Tisch landen. Also Sichtbarkeit ist ja keine Frage von Lautstärke und wenn du mich schon länger kennst, weißt du, dass ich keine Laute bin und das auch nicht propagiere. Deswegen finde ich eben diese Tools und Fragen oder kleinen Sätze immer super schön, weil man die einfach mal auch aufschreiben kann und nutzen kann. Es ist eben, geht immer um die Frage der Klarheit. Und die fängt eben damit an, dass du selbst siehst, was du leistest und das eben auch anfängst auszusprechen. Weil ich bin mir zu 100% sicher, dass du einen super tollen Job machst, ob jetzt zu Hause oder in deiner Erwerbsarbeit. Und du darfst das als allererste anerkennen und sehen und wertschätzen und dich dafür feiern, was du für eine tolle Frau bist. Also ich feiere dich auf jeden Fall, auch wenn ich dich nicht kenne, ich weiß es einfach. Genau. Und wenn du merkst, dass das genau dein Thema ist, diese Erschöpfung, die niemand sieht, oder auch dieses Thema, wie kann ich denn jetzt auch gute Entscheidungen treffen, die nicht nur schwarz-weiß sind oder die ich irgendwie, wo ich immer das Gefühl habe, ich mache den schlechteren Kompromiss, wenn ich irgendwie versuche, mich beruflich weiterzuentwickeln oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich nehme zu viele Dinge schon an, ohne dass ich sie wirklich bespreche. Also ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Coaching. Wenn ich zum Beispiel eine Frau im Gespräch habe, die mir sagt, ja, ich würde gerne etwas an den Rahmenbedingungen in meiner Arbeit ändern, aber ich weiß, das geht nicht zu ändern. Also habe ich jetzt nur die zwei Optionen, entweder ich kündige oder ich bleibe und muss mich dann irgendwie unter diesen Rahmenbedingungen irgendwie, ja, verbiegen und das geht dann auf meine gesundheitlichen Kosten und so weiter. Dann ist das sozusagen eine Annahme, dass diese Rahmenbedingungen nicht veränderbar sind, wodurch sie niemals das Gespräch mit ihrer Führungskraft führen würde, weil sie von vornherein davon ausgeht, es bringt nichts. Und genau dafür ist Reclaim Your Mind, das ist ein privater Podcast, ganz geheim, den kriegst du nur, wenn du dich dafür anmeldest. Und darin bekommst du von mir richtig wertvolle Tools und Werkzeuge, wie du aus dieser Schleife rauskommst, wie du erstmal deinen Blick auch wieder erweiterst und das siehst, was da ist und wie du dann auswählen kannst, was wirklich zu dir passt, so dass du nicht das Gefühl hast, wieder nur einen Kompromiss auf deine Kosten machen zu müssen. Schau mal in die Shownotes, ich verlinke dir das und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist bei Reclaim Your Mind. Also das ist ein privater Podcast, den kannst du, so wie jetzt, ich weiß nicht, was du gerade machst, bei der Wäsche oder beim Spazierengehen oder auf dem Weg irgendwie hören. Und hast auch noch ein kleines Workbook dazu, das kannst du dann einfach zwischendurch oder am Ende irgendwie ausfüllen. Und dann hast du da schon mal richtig viel gewonnen, um wieder gute Entscheidungen zu treffen für dich. Also, ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zu einem anderen Thema und wünsche dir noch eine wundertolle Zeit, deine Selina. Und nicht vergessen, vertrau dir selbst.